Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.
Hi und willkommen zurück. Wir sind nach einem Jahr wieder da zum Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Mein Name ist Britta Felske, ich bin Reporterin bei MDR Aktuell. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Ralf Geißler begleite ich das Mitteldeutsche Revier über 10 Jahre hinweg durch den Kohleausstieg. Wir besuchen noch aktive Tagebaue, halbverwaiste Dörfer und zeigen, was durch die Energiewende Neues entsteht. Wir treffen Menschen, die von einer grünen Zukunft träumen und Menschen, die noch von der Kohle leben. Wie verändert der Kohleausstieg das Land? Ralf war für die erste Folge der diesjährigen Staffel wieder auf einem Acker bei Bad Lauchstädt. Dort errichtet eine Firmengruppe einen Energiepark mit Windrädern, Elektrolyse, Wasserstoffleitungen. Dieser Energiepark soll zeigen, wie die Energieversorgung künftig in Deutschland funktionieren kann. Geleitet wird das Projekt von Cornelia Müller-Pagel. Als Ralf vor einem Jahr mit ihr im Energiepark unterwegs war, konnte man da vor allem Bagger und Erdarbeiten begutachten. Wie es seitdem vorangegangen ist, hat er sich jetzt zeigen lassen.
Meine Schuhe lasse ich jetzt hier stehen, ja?
Ja, wir lassen alles hier stehen. Ich müsste nur noch mal meine Jacke zumachen.
Klamotten anziehen für eine Baustellentour. In einem provisorischen Containerbau im Energiepark Bad Lauchstädt streift Cornelia Müller-Pagel eine Schutzweste über ihre dicke Jacke, zieht Sicherheitshosen an, sie schlüpft in Schuhe mit Stahlkappen, bindet einen dicken Schal um und schiebt den Schutzhelm über ihre Mütze. Ein bisschen sieht die 45-Jährige jetzt aus wie vor einer Arktis-Expedition.
Sie gucken mal so skeptisch.
Ja, ich habe mich gerade noch mal gefragt, warum muss man denn eigentlich so viel hier anziehen?
Weil es kalt ist, Herr Geißler. Oder wie ein Kollege von mir gesagt hat, der Wärmetauscher bei euch, Freunde, muss irgendwie defekt sein. Ich mag mich gerne warm anziehen, wenn ich auf der Baustelle bin.
Okay. Müller-Pagel tritt vor die Containertür. Das Thermometer zeigt Plusgrade, doch es weht ein strammer, kalter Wind. Das sei ja fast immer so bei Bad Lauchstädt im Süden Sachsen-Anhalts, sagt die Projektleiterin. Und deswegen eigne sich der Ort ja auch so gut für einen Energiepark. Ringsum rotieren Windräder. Vor einem Jahr sind wir hier noch durch Matsch gestapft. Doch nun nimmt Müller-Pagels Großprojekt Gestalt an. Es ist bereits eingezäunt. Zur Baustelle gelangt man nur noch durch eine Drehtür, wenn man eine Schlüsselkarte hat.
Einmal dranhalten und durchgehen. Ja, wir sind im Prinzip in den letzten Tagen des Hoch- und Tiefbaus. Also wie Sie sehen, die Gebäude sind alle fertiggestellt. Verkleidung, Außenverkleidung ist dran. Die Wege sind da, die Nebengebäude stehen und jetzt geht es im Prinzip im Innenausbau weiter.
Müller-Pagel baut hier nicht irgendeinen Energiepark. Er soll zum Modell für Deutschland werden. Die Windräder ringsum werden bald einem Elektrolyseur Strom liefern. Der soll Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Den Wasserstoff kann man dann unterm Gelände in großen Kavernen speichern. Von dort führen dicke Rohre ins knapp 25 Kilometer entfernte Industriegebiet Leuna, wo der Wasserstoff anschließend genutzt werden soll. Der Elektrolyseur bildet künftig das Herzstück des Energieparks. Müller-Pagel erzählt, Ende März wird er montiert, Leistung 30 Megawatt.
Das ist für einen Wasserelektrolyseur sehr, sehr viel. Wir sagen immer, dass wir momentan Europas größte im Bau befindliche Elektrolyseanlage sind. Wenn man in Elektrolysegrößen an sich, also Chloralkalielektrolyse zum Beispiel, was ja in Bitterfeld ein großer Standort ist, dann ging das auch schon größer. Also wir hatten schon größere Anlagen. Im Wasserstoffmaßstab ist das eine der größten Anlagen Europas.
Bis jetzt allerdings steht von der Elektrolyseanlage nur die leere Halle. Müller-Pagel geht mal hinein.
Genau, jetzt gucken wir mal. Reinkommen, ja, super.
Drinnen hat auf schummrig beleuchteten 500 Quadratmetern der Innenausbau begonnen. Es werden gerade Rohre verlegt. Für Wasser, Gase, Kühlung, Stromleitungen. Es ist richtig was los. Müller-Pagels Projekt liegt, untypisch für deutsche Baustellen, halbwegs im Zeitplan.
Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn ich hier reinkomme. Ich bin sowieso immer von der Baustelle maximal beeindruckt. Vor allem von der Schnelligkeit. Wenn man sich überlegt, wie kurz wir eigentlich bauen und was wir jetzt an Gebäude schon hingesetzt haben.
Es lärmen die Bauarbeiter. Ein Deckenkran fährt Material von einem Ende der Halle zum anderen. Wenn alles fertig ist, wird hier deutlich weniger los sein. Der Bau der Elektrolyse ist personalintensiv, ihr Betrieb anschließend eher nicht.
Die Anlage arbeitet relativ autonom. Wir gehen von einer Mitarbeiteranzahl von maximal 5 bis 6 Leuten hier auf der Anlage aus in einer Tagschicht. Die Anlage ist komplett fernsteuerbar. Ziel ist es, dass wir das aus einer Leitwarte aus Kirchmöser heraus steuern können. Und es wird immer eine Rufbereitschaft geben, die dann da ist, falls doch im Notfall irgendwas passiert, die dann schnell eingreifen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, die Anlage steht, die Türen sind zu und die Anlage läuft vor sich hin.
Was die Anlage besonders macht, sie ist made in Germany. Die Teile des Elektrolyseurs werden von der Dresdner Firma Sunfire geliefert und in der Halle aufgebaut. Und einen Käufer für den grünen Wasserstoff, den sie ab Herbst produzieren soll, gibt es auch schon. Allerdings kommt der nicht aus der Kraftwerksbranche, die den grünen Wasserstoff zur Stromerzeugung an wind- und sonnenarmen Tagen nutzen könnte, sondern der Käufer kommt aus der Chemie.
Der Wasserstoff wird von der Total abgenommen. Das ist die Raffinerie, die ist ungefähr 20, 25 Kilometer weg, nahe bei oder nebenan vom Chemiepark in Leuna. Die wird pipeline-gebunden versorgt.
Um diese Pipeline kümmert sich Christian Decker, der Mann für die ganz dicken Rohre. Er arbeitet beim Gasnetzbetreiber Ontras, der schon jetzt Leitungen besitzt, die von Bad Lauchstädt aus in die Ferne führen. Denn unter dem Energiepark liegt ein historischer Gasspeicher. Zumindest eine Leitung soll künftig Wasserstoff transportieren. Allerdings sind die Rohre schon ein paar Jahre alt.
Die Leitung, die wir hier umstellen, ist tatsächlich, kann man sagen, eine relativ charakteristische Leitung für unser Netz. Die wurde in den Jahren 73 bis 76 errichtet, also in der damaligen DDR nach den damaligen Standards, hat einen Durchmesser von 500 mm, also einen halben Meter Durchmesser, geht eine ganze Menge Gas durch und hat in ihrer Historie auch schon verschiedene Gasarten gesehen.
Wie gucken Sie, ob die sozusagen wasserstofftauglich sind? Weil es gibt ja immer wieder Bedenken, Wasserstoff ist explosiv, hält die Leitung das aus und so. Also wie garantieren Sie, das klappt mit der Leitung, weil, ich sag mal, 70er Jahre, die ist älter als ich.
Und als ich, ja, ist richtig. Also grundsätzlich, wir als Fernleitungsnetzbetreiber betreiben nur Stahlleitungen, kathodisch geschützte Stahlleitungen, wozu man sagen kann, wenn die Leitung jetzt keine negative Beeinflussung von außen hat, dass eigentlich alle Leitungen auch für den Wasserstofftransport geeignet sind. Ja. Früher hat man bis zu 50-60% Wasserstoff im Stadtgas. Das spielt dann am Ende auch keine Rolle mehr, ob das 20, 50 oder 100% sind. Der Einfluss auf den Stahl, der ist da, aber der ist bei den Mischverhältnissen dann am Ende immer der gleiche. Also von daher können wir aus der Historie heraus schon sagen, es funktioniert. Zum anderen tragen wir dem natürlich jetzt Rechnung, indem wir die Leitungen, die wir umnutzen, vorher in der tiefgehenden Untersuchung unterziehen.
Molchen heißt das, habe ich gelernt.
Molchen, genau. Genau. Wir schicken Molche in unsere Leitung. Das Bild können wir erstmal noch so stehen lassen.
Beim Molchen wird ein Spezialgerät durch alte Erdgasleitungen geschickt. Das schiebt sich Meter um Meter vorwärts und prüft den Stahl von innen. Die Leitung nach Leuna wurde gerade getestet und kann Wasserstoff aufnehmen. Damit ist sie der erste fertige Abschnitt des künftigen Wasserstoffkernnetzes in Deutschland. Das Nachnutzen der alten DDR-Rohre hat für den Gasnetzbetreiber Ontros einen großen Vorteil. Es spart Geld. Der Neubau einer Wasserstoffleitung wäre deutlich teurer geworden.
Ja, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ne? Also wir haben, bevor wir mit dem Projekt begonnen haben, natürlich auch interne Kalkulationen durchgeführt und sind immer davon ausgegangen, dass eine Umstellung einer Leitung ungefähr 20% der Kosten verursacht, die ein Neubau in der Gegenüberstellung verursachen würde. Können aber jetzt schon festhalten, nachdem wir ja hier die ersten Erfahrungen gesammelt haben, dass wir wahrscheinlich noch ein Stück weit drunter liegen werden bei den Kosten.
Das Gesamtprojekt Energiepark kostet allerdings mehr als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt investieren die beteiligten Firmen hier 210 Millionen Euro. Der Staat fördert das Projekt mit reichlich 30 Millionen Euro. Bleibt die Frage, wo kommt eigentlich das viele Wasser her, das der Elektrolyseur künftig in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen soll? Cornelia Müller-Pagel verweist auf einen Ort, fast 100 Kilometer von hier entfernt.
Wir benutzen kein Grundwasser, das war für uns auch wichtig. Wir benutzen Wasser aus der Rapode-Talsperre. Wir sagen immer so 10 Kubikmeter pro Stunde verbrauchen wir hier. Bei einer Betriebsstundenzahl von, sagen wir mal, 5000 Stunden ist es, glaube ich, eine überschaubare Menge, die wir da in der Anlage einsetzen.
Sie machen die Talsperre nicht leer?
Wir machen die Talsperre definitiv nicht leer.
Aber wie kommt das Wasser her? Über Leitungen?
Über eine Fernwasserleitung, genau. Wir können auch mal direkt hintergehen zum Wasseranschluss. Da können Sie sich mal anschauen, das ist ganz unspektakulär. Aber da kommt das Wasser an, wird dann hier in dem Gebäude entsalzt. Also wir brauchen salzfreies Wasser für den Prozess. Genau, das passiert dann hier. Dann entsteht ein Restwasser, das ist ein sogenanntes aufmineralisiertes Wasser, was wir dann auch wieder dem Wasserkreislauf zuführen.
Wegen der Mineralien im Wasser eignet sich klassisches Leitungswasser für die Elektrolyse nicht. Es würde auf lange Sicht die Anlage beschädigen. Was bei der Entsalzung übrig bleibt, leitet der Energiepark künftig in die Würde ein. Ein Bach, der in der Salza mündet. Für die Gewässer, sagt Müller-Pagel, sei das unbedenklich. Die Projektleiterin steigt zu einer provisorischen Besucherplattform hinauf. Oben angekommen überblickt sie den Baufortschritt. Windräder, Rohrleitungen, Elektrolysehalle und ein Häuschen, in dem der produzierte Wasserstoff abschließend behandelt werden soll. Letzte Reste an Wasserdampf und Sauerstoff sollen dort aus dem Gas noch entfernt werden. Das fertige Produkt wird am Ende allerdings um ein Vielfaches teurer sein als herkömmlicher Wasserstoff aus Erdgas. Das ist auch der Grund, warum die meisten Fachleute glauben, in den kommenden Jahren wird grüner Wasserstoff zumindest als Energieträger für Gaskraftwerke, die ihn in sonnen- und windarmen Tagen zur Stromerzeugung nutzen könnten, kaum eine Rolle spielen.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass man diese Preise für den grünen Wasserstoff noch runterbekommt, dass das eben auch wirklich so ist, dass viele Firmen sagen, ich würde sehr gerne tauschen, Erdgas gegen grünen Wasserstoff?
Das ist immer eine schwierig zu beantwortende Frage. Prognosen sind immer schwierig zu treffen und ich würde auch gerade sagen, in der aktuellen Situation schwieriger denn je. Was man, denke ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Wasserstoffhochlauf kommen wird. Wahrscheinlich wird er ein bisschen langsamer sein, als wir das ursprünglich angenommen haben. 2019 sprachen ja viele von einem Wasserstoff-Hype und es fühlte sich auch so an. Man hatte sehr, sehr viel PowerPoints, die sich in den MW-Zahlen übertroffen haben. Mittlerweile ist ein Realismus eingekehrt, den ich persönlich sehr, sehr gut finde. Weil es das ist, was wir brauchen. Wir müssen uns realistisch im Rahmen des Möglichen bewegen. Wenn Sie mich fragen, gehen die Preise potenziell runter, dann sage ich, ich gehe stark davon aus. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt immer so ein Dreieck letztendlich an Treibern des Wasserstoffpreises. Das sind einerseits die Vollbenutzungsstunden, das sind andererseits die Investitionskosten und das sind an der dritten Stelle die Strompreise. Und wo wir noch relativ viel Senkungspotenzial haben, ist tatsächlich bei den Investitionskosten.
Noch würden Elektrolyseure in Handarbeit zusammengeschraubt, erzählt Müller-Pagel. Wenn sie in einer Serienfertigung billiger würden, könne auch der Preis für grünen Wasserstoff sinken. Aber erst einmal müsse man mit Pilotprojekten anfangen, wie ihrem in Bad Lauchstädt.
Mir geht noch durch den Kopf, wenn das dieses Jahr fertig wird, was machen Sie denn dann?
Was ich dann mache? Ja? Ich freue mich.
Ja, und dann?
Naja, und dann
bauen Sie die nächsten Energieparke.
Ja, so sieht's aus. Also das ist schon der Plan. Wir machen das ja, für uns ist das der erste Schritt. Also für uns als VNG-Gruppe ist es der erste Schritt zu mehr. Wir wollen hier verstehen, wie es funktioniert und das dann auf andere, größere Anlagen übertragen.
Entsprechende Konzepte lägen schon in der Schublade. Elektrolyseure mit 100 Megawatt Leistung statt 30. Der Wind weht Cornelia Müller-Pagel um den Helm. Hier oben auf der Besucherplattform ist es tatsächlich kalt. Doch so eingemummelt, wie die Projektleiterin ist, kann sie sich vorstellen, am Tag der Fertigstellung hier oben auf einer Bank zu sitzen und entspannt auf den fertigen Energiepark zu schauen. Im Herbst soll es soweit sein.
Das wird toll, ja. Also wenn man dann das Projekt nach so vielen Jahren dann wirklich live sieht und es funktioniert alles, das wird ein toller, großer Moment.
Ja, soweit Ralfs Reportage. In einem Jahr schaut er danach, ob der Elektrolyseur wirklich läuft. Ich bin für die nächste Folge von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft nach Hohenmölsen gefahren, einer Kleinstadt mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Und die hat das Problem vieler Kleinstädte. Sie schrumpft. Es sterben viel mehr Menschen, als geboren werden. Warum sich Bürgermeister Andy Haug trotzdem für neue Häuser im Ort einsetzt, das erzählt er mir vor Ort. Diese und alle anderen Folgen von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Anregungen schreibt gern jederzeit an wirtschaft@mdraktuell.de. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Britta Felske. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.